Hey, kurzer Werbeprolog, der sich aber lohnt, versprochen. Es gibt nämlich mehr Podcasts mit immerhin mir, Friedemann, und zwar nicht Samira, aber dafür wirklich großartigen Gästen. Das Ganze heißt Network und ist der Podcast von LinkedIn, für den ich eine Staffel hosten durfte.
Friedemann hat da Gespräche geführt mit Changemakern, also Menschen, die für einen Wandel stehen. Wie zum Beispiel Yanis McDavid. Er wurde ohne Arme und Beine geboren und was er für ein aufregendes Leben lebt, ist mehr als hörenswert.
Wir haben darüber gesprochen, wie unsere Gesellschaft mit Menschen wie ihm umgeht, die, naja, anders sind und wann ihm dieses Anderssein eigentlich bewusst geworden ist. Was das Wort normal heute überhaupt noch bedeutet, wie eine wirklich inklusive Arbeitswelt aussehen könnte. Vor allem aber haben wir darüber gesprochen, wie Yanis Auto fährt, wie er auf den Machu Picchu gekommen ist und wovon er noch träumt. Glaubt mir, das alles ergab für mich ein nachhaltig beeindruckendes Gespräch. Alle Gäste, aka Changemaker, findet ihr auch auf LinkedIn, wo ihr euch unter Hashtag Conversations for Change beteiligen könnt. Mit eigenen Ideen und Gedanken, was sich für euch speziell in der Arbeitswelt ändern könnte.
Viel Spaß damit und jetzt aber los mit...
Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Piratensender Powerplay. Herzlich willkommen. Keine Verabschiedung, keine Begrüßung.
Hi Samira.
Hi Friedemann, wie geht's dir?
Fantastisch.
Ich habe mich nur gefragt, wie es dir geht.
Ja, stimmt. Mir geht's ziemlich gut wieder. Ich bin, glaube ich, wieder komplett hergestellt. Und wie geht's dir?
Fantastisch ebenso. Ich kann nur mit fabelhaft antworten. Ich glaube, wir hatten noch nie so einen Ad-Hoc-Einstieg. Worüber sprechen wir heute?
Ja, worüber sprechen wir heute? Hauptsache, du hast den Farbfilm eingelegt. Das ist das Wichtigste. wir sprechen heute über ein großes Thema und ein kleineres Thema, oder? Also wir haben letzte Woche ja schon die Impfpflicht, die kommen könnte, wird anbesprochen und uns schon ein bisschen für unsere Verhältnisse nur ein bisschen dazu verhalten. Mhm. Und ich glaube, es lohnt sich, das heute nochmal im genauesten, in der Extended Version auseinander zu definieren. Wie kommt man darauf, Menschen vorschreiben zu wollen, was sie sich für eine Spritze geben lassen wollen? Warum, unter welchen Umständen ist es legitim auf den verschiedensten Ebenen? Warum klappt es nicht ohne, finde ich, ist immer noch die allerwichtigste Frage. Und wie könnte sie aussehen und wie fühlen wir uns dabei und was denken wir dazu? Das ist, glaube ich, das eine große Thema. Und das andere ist tatsächlich, vielleicht am Ende noch kurz, weil es passt, zum Abschied unsere scheidende Kanzlerin.
Ja, ein großes
Chancen
Adieu.
Chancen und Risiken.
Angela Merkel. Was hinterlässt sie? Wie geht sie? Welche Songs werden dabei gespielt? Welche Psychologie ist dahinter? Sehr, sehr wichtig.
Ja, sehr gut. Zum Anfang dieser Folge habe ich eine Frage an dich. Die ist jetzt spontan durch unser Vorgespräch entstanden. Findest du, dass wir ein aktives Sozialleben in den letzten Wochen und Monaten gepflegt haben, die eine Buchpremiere veranstaltet haben, eine große, die auf der Buchmesse waren, die viele Menschen getroffen haben, dass wir bigott sind, wenn wir jetzt schärfere Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen fordern oder fordern sollten, um die vierte Welle zu brechen?
Das führt uns ja zurück allgemein zur Diskussion, wie viel Eigenverantwortlichkeit kann man von uns als BürgerInnen erwarten? Wie viel Verantwortung trägt die Regierung zum Herstellen von Umständen, die bedingen, dass sich die Pandemie nicht ausbreitet? Also welche Funktion hat der Staat im Schutz der BürgerInnen? Und das Dritte ist, inwiefern empfinden wir es als performativen Widerspruch, uns auf eine Art zu verhalten, die für unser Wissen und Gewissen zu dem Zeitpunkt vertretbar ist, in dem Moment, wo wir es leben? Und dann quasi rückwirkend oder in der Rückschau feststellen müssen, auch das ist vielleicht treibend gewesen oder problematisch. Ich glaube, um deine Frage sehr konkret zu beantworten, da die aktuellen Zahlen des RKI nach wie vor belegen, dass die treibendste Wirkung von der Gruppe der Ungeimpften in der Bevölkerung ausgeht, und ich nach meinem Wissen weiß, dass ich mich so gut es geht an Abstandsregeln gehalten habe oder an Testungen oder mich in Situationen begeben habe, wo ich davon ausgehen konnte, dass die Personen alle geimpft sind oder dass eben eine Testung erfolgt und vorgelegt worden ist, meine ich, dass da kein performativer Widerspruch da ist. Aber ich habe das Gefühl, ich muss da noch ein kleines Sternchen dran setzen, ein Asterisk vielleicht, um mir eine argumentative Hintertür offen zu halten. Wie ist das bei dir?
Ich stimme dir zu. Natürlich sieht es auf den ersten Blick so aus, auch ein bisschen nach, ja, die können sich's ja leisten, weil die sitzen dann nachher in ihren schönen Wohnungen und arbeiten ihre schönen Jobs weiter und gucken raus und draußen können die Leute nicht mehr ihren ganz alltäglichen, banalen Dingen nachgehen. Also sozusagen die Leute wie wir fordern Maßnahmen, deren Schaden wir ungleich weniger tragen müssen. Ich würde auch als erstes argumentieren, also ich glaube, als erstes würde ich feststellen, dass wir im Vergleich zu einer der vorigen Wellen nicht so offensiv nach dem Lockdown geschrien haben. Zumindest in meinem Verständnis. Nicht so mit Petitionen und sowas. Das ist auch eine andere Situation. Und tatsächlich ist ja dieses Schlagwort von der Pandemie der Ungeimpften kursiert. Und Christian Drosten hat auch natürlich zu Recht gesagt, es stimmt nicht. Es sind auch viele Geimpfte infiziert durch die Impfdurchbrüche. Aber es ist eine Krankenhauskrise der Ungeimpften. Weil irgendwo zwischen 70% und 90% der Menschen, die auf Intensivstationen liegen und vor allem auch der Menschen, die dort lange liegen und die wirklich extrem heftige Betreuung brauchen und dann auch sterben, sind nun mal Ungeimpfte. Und wären alle, also ne, wie könnte man das Problem beenden, hätten wir 95%, 99% Impfquote, dann, da sind sich ja alle einig, dann bräuchten wir definitiv keinen Lockdown. Bräuchten wir vielleicht auch gar keine Maßnahmen mehr, vielleicht wirklich nur noch Masken, so die sogenannten AHA-Regeln. Vielleicht auch nicht mal mehr die. Also Werner weiß, aber wir würden über ein ganz anderes Maßnahmenset sprechen, die für alle auf jeden Fall verträglich wären und wo es auch mit den sozialen Ungerechtigkeiten, die würden sich da nicht so krass reproduzieren. Und alle wären mehr oder weniger einverstanden. Insofern ist es schon eine, nicht eine Pandemie der Ungeimpften, aber eine Pandemie-Problematik der Ungeimpften. Die Pandemie ginge weiter, aber sie wäre lange nicht so problematisch, wenn es nicht so viele Ungeimpfte gäbe. Und insofern würde ich dir zustimmen. Und das führt uns ja auch schon zu dem großen Thema. Ist es legitim? Ist es legitimer, als zum Beispiel einen Lockdown zu fordern oder härtere Kontaktbeschränkungen, wie auch immer die aussehen? Ist es dann legitimer, eine Impfpflicht zu fordern, weil die das Problem potenziell an der Wurzel packt, eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes, im menschlichen Körper, nicht außenrum, im Sozialleben. Und diese Pandemie wirklich, wenn nicht beenden, so doch auf ein so verträgliches Level hieven kann, dass man eben all diese harten Maßnahmen mit all ihren heftigen sozialen, psychologischen Kollateralschäden nicht mehr haben müsste. Ergibt sich also aus dieser Problematik auch gerade auch der sozialen Ungleichverteilung der Last nicht schon wieder ein Argument für die Impfpflicht? Fragezeichen. Oder um es anders zu formulieren, liebe Samira, zweite Frage für heute. Der Bundestag soll ja jetzt ohne Fraktionszwang über die Impfpflicht abstimmen. Das ist jetzt so ungefähr die politische Marschroute der Ampelkoalition, um das Ganze nicht zu so einem Projekt der Koalition und der drei Parteien zu machen, was gerade für die FDP gewisse Schwierigkeiten mit sich brächte, weil die immer sehr stark gegen Maßnahmen und auch gegen die Impfpflicht gesprochen haben. Viele andere auch, Klammer auf, Klammer zu. Sondern um auch der Bevölkerung zu zeigen, da sitzen hunderte gewählte VolksvertreterInnen und jeder kann alle Argumente sich anschauen und am Ende wird es eine Mehrheit für die Impfpflicht geben. Damit gibt man ihr natürlich eine ganz andere parlamentarisch repräsentative Legitimation. Deswegen meine Frage, wenn du im Bundestag säßest, was wir alle, glaube ich, begrüßen würden, wobei, dann könntest du vielleicht diesen Podcast nicht mehr machen und keine Texte mehr schreiben. Insofern, wenn du in einer sehr, sehr wichtigen Funktion im Bundestag säßest, wie würdest du abstimmen?
Ich glaube, ich muss dazu ausholen, weil ich das nicht mit Jahren beantworten kann. Es ist so schwierig, weil ich sehr viel auch in letzter Zeit über Meinungsänderung, Haltungsänderung, Einstellungsänderung nachgedacht habe, was ja drei tatsächlich unterschiedliche Härtegrade sind, sozusagen einer inneren Positionierung zu einem Sachverhalt. Und wie man auf Grundlage neuer Erkenntnisse, einer neuen Datenlage, aber auch einfach eigener Überlegungen und einer sich festzurunden Situation seine Position doch neu verhandeln muss und ab wann man ein Wortbruch mit sich selber oder ein Integritätsbruch mit sich selber an den Tag legt, wenn man eben seine Einstellung ändert. Mhm. Und ich war so lange gegen eine Impfpflicht tatsächlich aus grundsätzlichen oder prinzipiellen Überlegungen, gar nicht gegen die Praktikabilität oder die Umsetzbarkeit oder auch nicht darüber gewahr sein, wie sinnvoll es im Rahmen der aktuellen Lage wäre, eigentlich wie einfach es auch schlussendlich wäre. Es wäre eine Lösung, die viele Probleme auf einmal mitlösen würde. Und du hast gerade auch implizit die Gerechtigkeit angesprochen. Also es ist vielleicht fast sogar eine fairere Maßnahme, die dann alle mehr oder weniger gleichberechtigt behandeln würde in dem Moment, lösen würde. Dennoch war ich, und die Vergangenheitsform deutet es vielleicht schon an, immer gegen die Impfpflicht. Und ich spüre innerhalb des Diskurses, die Debatten, die wir führen, aber auch auf Grundlage der Situation, die wir gerade haben, dass ich immer mehr für eine Impfpflicht bin, aber nicht aus Überzeugtheit heraus, weil ich den Wunsch einer Person auf Unversehrtheit des eigenen Körpers nach wie vor unbedingt respektieren möchte, es aber im Rahmen des Gemeinwohls doch abwägen muss und merke, dass ich das nicht mehr 100% verteidigen kann vor der aktuellen Sachlage, vor der aktuellen Situation mit unseren Erkenntnissen. Und dennoch fühle ich mich innerlich, ganz ehrlich, wie eine Datenlagen-Opportunistin, wenn das Sinn ergibt. Was seltsam ist, weil eigentlich sollte es einfacher sein, eine Einstellungsänderung auf Grundlage neuer Erkenntnisse hinzukriegen. Es sollte fluider sein. Man sollte es auch transparenter machen können dürfen eigentlich, dass man gesagt hat, okay, ich habe meine Meinung zu etwas geändert. Und interessant finde ich tatsächlich auch Christian Lindners Positionierung auch öffentlich diesbezüglich, weil es, glaube ich, für unter den PolitikerInnen, für ihn mitunter am schwersten ist, sagen zu müssen, bekunden zu müssen, ich werde aller Voraussicht nach für eine Impfpflicht stimmen oder ich bin jetzt tendenziell für eine Impfpflicht. Für viel mehrere Politiker, die natürlich eine Impfpflicht im letzten Jahr ausgeschlossen haben, aber für ihn ganz besonders als Vertreter eben liberaler, individueller, freiheitlicher Werte, die das eben auch aus ideologischen Gründen ablehnen mussten. That being said, aus Gründen der Pragmatik würde ich dafür stimmen. Aus Gründen der Einstellungsänderung will ich dafür stimmen. In einer inneren Überzeugtheit bin ich immer noch eigentlich nicht dafür. Aber es gibt keine andere Möglichkeit, glaube ich. Mhm. Es wird immer schwieriger. Das Glas Wasser, in dem wir uns befinden, dass die Temperatur steigt und wir müssen irgendeine Lösung finden. An irgendeiner Stellschraube müssen wir schlussendlich jetzt drehen und ziehen. Alternativ wird ja besprochen, Lockdown eben für Ungeimpfte, 2G+, und all diese Maßnahmen, man merkt, es sind im Grunde genommen der Versuch, einen eigentlichen Lockdown zu verhindern oder auch eine Impfpflicht zu umgehen, aber laufen in der Konsequenz, in der Praktikabilität und dem, was es in der Realität für die Personen eigentlich bedeutet, genau auf dasselbe hinaus. Die können nicht mehr in bestimmte Orte, außer vielleicht im Supermarkt, sie können nicht mehr Teil des sozialen Lebens haben. Und dann finde ich tatsächlich zu sagen, dann sind einfach alle geimpft und wir haben diese Situationen, die irgendwie irgendeine Form von in Anführungszeichen Normalität während einer Pandemie an den Tag erlaubt, immer noch humaner als dann zu sagen, okay, ein Teil der Gruppe wird jetzt bitte gebeten, daheim zu bleiben zum Schutz aller anderen. Was aber auch nur eine ethische Abwägung ist. Schlussendlich ist das Ergebnis in der Umsetzung, in der Praktikabilität fast ähnlich. Und das führt mich natürlich zu dir und der Frage, wie stehst du zur Impfpflicht und wie würdest du abstimmen?
Ich finde, das hast du sehr schön differenziert. Das als erstes Mal. Als zweites habe ich relativ wenig Mitleid mit Christian Lindner, möchte ich an der Stelle anfügen. Verstehe aber natürlich den Konflikt, in dem PolitikerInnen wie er sind. Genau deswegen, damit diese Leute gesichtswahrend aus der Nummer raus können, will man ja diese Abstimmung. Und glaubt, und das lässt sich ja vorher organisieren, dass man sowieso so eine stabile Mehrheit hat, weil zum Beispiel die Union auch in großen Teilen für die Impfpflicht stimmen könnte, dass genug AkteurInnen, die prominent gegen die Impfpflicht gesprochen haben, sich enthalten können oder sogar dagegen stimmen können. Mir fällt dazu vielleicht auch als Vorgriff auf unser zweites Thema heute, Angela Merkels Abstimmungsverhalten bei der Ehe für alle ein, die sie lange verhindert hat, sei es auch nur durch, ja, wie soll man sagen, Nichtbewegen in der Sache. Und als dann klar war, dass sie kommen wird und dass es eine Mehrheit im Bundestag dafür gibt, hat sie nach ihrer bisherigen Überzeugung ihre Haltungsänderung nicht abstimmend wiedergegeben, sondern hat dagegen gestimmt. Obwohl sie auch wusste, dass ihre Stimme keinen Unterschied macht. Sie hätte also auch opportunistisch sagen können, ah, jetzt bin ich also auch dafür. Aber dann hätte sie natürlich Jahrzehnte ihres politischen Wirkens auch verraten, auf eine Art. Genau, um das zu ermöglichen, dass alle konsistent aus dem Haus, aus dem Hohen Haus wieder rausgehen, gibt es vielleicht wünschenswerterweise diese Abstimmung. Und wenn ich abstimmen dürfte, ich glaube, du hast schon 80-90% meiner Überlegungen geleistet. Ich finde, es lohnt sich nochmal ganz genau ein, zwei Sachen zu differenzieren, auch wenn es auf den ersten Blick so ein bisschen erbsenzählerig sich anfühlt. Aber das erste ist ja, was du auch schon genannt hast, das im Grundgesetz festgeschriebene Recht auf körperliche Unversehrtheit. Da steht in Artikel 2 unseres Grundgesetzes, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Und eine Spritze mit einer Arznei oder einem Impfstoff gehört ganz sicher und zweifelsohne da rein. Jetzt ist es in einer pandemischen Situation so, und das ist, glaube ich, Grundlage unserer Haltungs- oder Meinungsänderungen, die wir in den letzten anderthalb, zwei Jahren durchmachen mussten, auch gezwungenermaßen. Jetzt ist es in einer pandemischen Situation so, dass die körperliche Unversehrtheit nicht rein individuell gedacht werden kann, sondern immer auch kollektiv. Das ist erstmal ein Schritt, den man machen muss. Ich glaube, den machen gerade sehr viele Leute. Ich musste den auch erst machen. Um es ganz konkret zu machen, wenn ich gleich vom Auto überfahren werde und ich werde in ein Krankenhaus eingeliefert, das schon überlastet ist in seinen Intensiv- und Operationskapazitäten, in einem der deutschen Hotspots, dann wird sehr genau geschaut, was man macht, dann habe ich schon eine deutlich schlechtere Chance auf meine körperliche Gesundung und damit auch auf meine körperliche Unversehrtheit zu einem zukünftigen Zeitpunkt mehr, als wenn es keine Pandemie gäbe oder als wäre die Pandemie schon in diesem unproblematischen Zustand, den wir vorher besprochen haben, wenn alle geimpft wären. Das heißt, solche Notfälle oder grundsätzliche Kapazitäten, die viel zitierten aufgeschobenen Operationen, zum Beispiel Krebsoperationen, die gerade nicht getätigt werden können wegen ungeimpften Corona-Patienten, die Intensivkapazitäten, und da muss man so deutlich sein, einfach verstopfen und die auch oft genug, die Artikel hat man jetzt auch gelesen, es bereuen und in dem Moment, wo sie intubiert werden, sagen, können Sie mich jetzt noch impfen? Also Leute, die tatsächlich anscheinend einfach nicht aus gefestigt ideologisch religiösen oder sonstigen Gründen sich nicht geimpft haben lassen, sondern es einfach nicht ernst genommen haben und sofort umfallen, wenn es für sie ernst wird, die gefährden die körperliche Unversehrtheit vieler, vieler anderer. Das heißt, meine Freiheit berührt in einer Gesellschaft, den Satz, der ist so banal und so Kindergarten selbstverständlich, aber man muss ihn immer wieder sagen, meine Freiheit berührt in einer Gesellschaft immer die Freiheit der anderen. Immer, 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 immer. Es gibt keine Ausnahme von dieser Regel. Seit der Sesshaftwerdung und seit wir uns nicht mehr nomadisch aus dem Weg gehen, ist Freiheit immer verschränkt. Und ohne ausreichende Impfung, in dieser Situation mit einem Virus, was so gefährlich ist, ist ja immer noch, die Hospitalisierungs- und die Todesraten sind immer noch ziemlich hoch, dafür, was wir für eine unfassbar hochgerüstete Medizin diesen Leuten zuteil werden lassen. Ohne ausreichende Impfung habe ich in einem indirekten Sinn mein Recht auf körperliche Unversehrtheit schon halb abgegeben, weil ich den einfachsten Schritt, den ich selber leisten muss, um mir selber diesen Grundwert zu ermöglichen, schon nicht getan habe. Und gleichzeitig gefährde ich mit dieser unterlassenen Hilfeleistung für mich selbst, mit diesem unterlassenen Grundwert für mich selbst, genau die anderen. Und in einer zweiten Ableitung, weil die Gesellschaft sagt, wir akzeptieren nicht, dass so viele Menschen sterben, dass unser Krankenhaussystem so krass überlastet ist. Deswegen müssen wir dann Kontaktbeschränkungen, 2G, 3G und vielleicht sogar Lockdowns einführen, Schulenschließungen und so weiter, was alles enorme gesellschaftliche Kollateralschäden nach sich führt. Das brauchen wir gar nicht diskutieren. Das ist furchtbar für ganz viele Menschen, nicht zuletzt für Kinder. Das heißt, diese Schäden gehen indirekt auch auf das Konto derer, die am Anfang sagen, nee, ich möchte aber, ich bestehe hier auf meine individualistische Freiheit. Und was mir in dieser Überlegung immer noch viel zu kurz kommt, selbst auch mit der 17. Reportage von der Intensivstation und den Twitter-Threads von Intensivpflegerinnen, das ausgebeutete Gesundheitssystem, das immer noch von in vielen Entscheidungsabläufen wie so eine Maschine behandelt wird, die irgendwie steht. Das ist wie so eine vollautomatisierte Fabrik. Da schiebt man so Kranke rein. Warum auch immer die krank sind. Und dann kommen die am Ende gesund raus und ein paar sterben halt. Ja, schade. Aber die Menschen, die dort arbeiten, die haben ja auch ein Recht auf ihre körperliche Unversehrtheit, zu der auch in gewissem Maße eine psychische Unversehrtheit gehört, weil man das nicht so voneinander trennen kann. Und die haben ein Recht darauf, dass man ihre unfassbar psychisch wie physisch anstrengende Arbeit nicht als reine Ressource sieht und mit der rechnet und sie damit missbraucht. Und sagt, naja, wir haben ja so und so viel 1000 Intensivbetten, da muss man halt die Bettenkapazität aufstocken. So funktioniert das nicht. Die Leute gehen wirklich kaputt an dieser Pandemie, weil sie zu viele Menschen sterben sehen, die nicht geimpft sind. Und auch da ist eben die Frage, wen muss man eigentlich vor wem schützen? Und ich glaube, wenn man das wirklich alles mal so durchdenkt, dann ist eine Impfpflicht auch mit oder gegen dem Recht auf körperliche Unversehrtheit zu argumentieren. Und alles Weitere, finde ich, sollten dann VerfassungsrechtlerInnen klären. Und der Bundestag, und dafür haben wir diese Institution, damit nicht jeder Dulli wie ich hier noch weiter aus der Laienperspektive rumreden kann. Aber ich finde, rein ethisch, alltagsethisch, ist es in dieser Situation sehr gut zu argumentieren, wenn es keine Zwang ist, sondern eine Pflicht, wenn es Bußgelder gibt, wenn es dementsprechend eben die uneingeschränkte Solidarität des Kollektivs Grenzen hat und aufgekündigt wird gegenüber Leuten, die in diesem Kollektiv das Leben anderer direkt oder indirekt riskieren und weniger gesund machen, dann hat man auch von einem Kollektiv nicht mehr viel zu erwarten. Und wenn man dann noch einrechnet, dass vielleicht mit weiteren Varianten wie Omikron der Genesenenstatus an Wert verliert und wir sowieso langfristig einen anderen Weg brauchen, dann bin ich auch auf dieser pragmatischen Ebene wieder sehr bei dir. Sage, es geht nicht um die vierte Welle, auch wenn der ein oder andere FDP-Politiker darauf abstellt. Es geht um die fünfte, sechste, siebte Welle und was sie mit dieser Gesellschaft macht. Und das müssen wir unbedingt verhindern. Unbedingt.
Ich glaube, was das auch so schwierig macht, auch in, und es klang, nicht schwierig ist das falsche Wort, aber in der Aushandlung manchmal so uneindeutig ist, dass eben verschiedene Denkmodelle und Umsetzungsmodelle die ganze Zeit am Kollidieren sind. Also wenn du sagst, dass es natürlich auch verfassungsrechtlich ausgehandelt werden muss, dann muss man natürlich auch auf ethischer Ebene darüber nachdenken. Und wir haben aber trotzdem eine realpolitische Situation, die sich dazu verhalten muss. Und gerade in ethischen Überlegungen sehnt man sich so nach Universalien. Man sucht sich, man sagt, das Recht gilt immer und unbestritten und uneingeschränkt, weil sonst kann es kein universales Recht sein, der Situation zu leben. Das Recht auf Unversehrtheit muss immer stehen, sonst wäre es ja kein Grundrecht. Und jetzt müssen wir aber die ganze Zeit, so fühlt es sich an, es ist nicht der Fall, weil du kannst es auch philosophisch verargumentieren, aber es fühlt sich immer an, als würde man realpolitische Kompromisse machen an etwas, was eigentlich wie so ein universaler Pfeiler der Menschenrechte stehen müsste, unberüttelbar. Und ich glaube, das ist, was für eine Unsicherheit auch sorgt oder für eine Unentschlossenheit oder eben den Wunsch, das so vehement verteidigen zu wollen. Entweder ist es ein Recht oder ist es kein Recht. Warum muss das jetzt dann nochmal ausgehandelt werden? Und ich glaube, wir haben schon einen sehr großen Freiheitsdiskurs gehabt. Den haben wir auch im Podcast die ganze Zeit auch selbst besprochen und abgebildet. Und du hast mich auf etwas gebracht in deinen Ausführungen. Das ist ja nicht einmal um den Freiheitsbegriff geht, sondern um das Recht darauf, einfach unversehrt leben zu dürfen. Mhm. Und das ist das, was wir die ganze Zeit besprechen. Also wie koexistieren wir auf eine Art, die relational ist, die, wie du es gerade so schön gesagt hast, verschränkt stattfindet und die uns als Individuum respektiert, aber eben auch das Recht des anderen, unversehrt existieren zu dürfen. Und das ist genau das, was die ganze Zeit jetzt wie eine Währung verhandelt wird auf eine seltsame Art und Weise, als hätte man ein Punktekonto und muss jetzt tatsächlich oder auf einem Abakus hin und her schieben, in welchen Umständen, in welchen sozialen Umständen, professionellen Umständen, ökonomischen Umständen hat diese Person eben genauso ein Anrecht wie eine andere Person, unversehrt leben zu dürfen. Da muss man eben die persönliche Überzeugtheit einer ungeimpften Person oder eine Person, die es nicht ernst genug genommen hat, eben in irgendeiner Form aufrichten können dürfen mit der intensiven Arbeitssituation einer Person aus Gesundheitsberufen sozusagen. So fühlt es sich an, so ist es ja nicht, aber so fühlt es sich an, als würde man das gerade irgendwie aufwickeln. Und dann kommt man immer wieder in utilitaristische Überlegungen. Also im Grunde genommen, was ist die pragmatischste Lösung? Was ist die mehrheitlichste Lösung? Was ist die Stimme der Majorität, was ja eine Demokratie sein sollte, die Herrschaft der Mehrheit, die aber auch die Stimmen der Minderheit berücksichtigt, weil das eben eine Demokratie auszeichnet, wie sie auch mit ihren Minderheitenmeinungen umgeht. Bis zu einem Zeitpunkt, wo diese dann wiederum nicht mehr sozialverträglich sind, weil sie in irgendeiner Form die Demokratie angreifen oder die Gesellschaft, in der sie versuchen zu leben. Und ich glaube, das ist, was mich auch so selber eben die ganze Zeit in dieses innere Flimmern bringt und oszillieren. Weil einerseits, es scheint es mir sehr selbstverständlich, wir wollen einfach alle gut überleben und leben und leben dürfen. Und Menschen, wie du sagst, nicht zerfasern, weder in den Gesundheitsberufen noch auch zum Beispiel Ausbildungsberufe oder alle Personen und Arbeitsgruppen, die gerade ganz besonders massiv von der Pandemie betroffen sind, Eltern, Alleinerziehende, Einkommensschwache, und wollen gleichzeitig so unbedingt berücksichtigen, dass alle sich in diesem demokratischen Gefüge sozusagen als BürgerInnen selber wahrnehmen und gesehen fühlen in irgendeiner Form mit ihren demokratischen Rechten und Grundwerten, die aber eben, wie gesagt, auch Pflichten bedingen. Und vielleicht ist das auch ein zweites Problem. Also das erste, dass es nicht mal um nur die Freiheit geht, sondern das Recht, unversehrt leben zu dürfen und lebenswert leben zu dürfen in der Gesellschaft und koexistieren zu können. Und das zweite, dass wir immer wieder vergessen, dass das Ganze eben nicht nur mit reinen Rechten erfolgt, sondern auch mit Pflichten, die das bedingen und das andere dann aber wieder möglich machen. Vielleicht ist das auch, glaube ich, der dritte Gedanke, den man immer mitdenken muss, dass jede vermeintliche Verpflichtung erlaubt, unsere Rechte auch wieder leben zu dürfen, zusammen.
Und ja, und das ist ein ganz wichtiger Gedanke, weil wir das jeden Tag tun. Jeden Tag verhalten wir uns nach Pflichten, Gesetzen, Vorgaben, Verboten, all diese Dinge. Und die haben wir aber so internalisiert, dass wir nicht mehr weiter darüber sprechen. Und natürlich gehen die wenigsten unter die Haut. Das ist natürlich eine andere Qualität. Ich glaube, Michael Müller, der Bürgermeister von Berlin, hat gesagt, jetzt gerade auf die Frage, ob man 2G und 3G denn überhaupt kontrollieren könnte, hat er gesagt, wir halten auch alle an der roten Ampel, ohne dass da jedes Mal ein Polizist steht mit vorgehaltener Waffe. Ich finde es wichtig, oder immer wieder solche solche Transferbeispiele zu finden, um zu zeigen, wir leben in einer Welt, das haben wir auch schon oft besprochen, mit einem sehr komplexen Regime an Regeln, Verboten, Geboten, Sitten, Gebräuchen, weichen Regeln, Absprachen und so weiter. Und die Neuaushandlung dessen ist völlig normal und ist nicht übergriffig. Und gleichzeitig dann auf einer emotionalen Ebene, und das habe ich, glaube ich, letzte Woche auch schon angeschnitten, ich finde, ich habe auch ein sehr großes Unbehagen, Menschen vorschreiben zu wollen, was sie sich spritzen lassen. Ich finde, es verstößt einfach gegen ganz viele Prinzipien, an die ich glaube. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, peinlich für Deutschland, dass wir es nicht anders hinkriegen. Ich habe vielleicht genauso wie auch viele PolitikerInnen, die man jetzt dafür ganz arg schimpft, ich hatte das Wunschdenken, dass es irgendwie anders läuft. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass wir so viele Menschen nicht überzeugt bekommen oder nicht zu dieser Impfung bekommen. Und ich finde, es ist keine Glanzleistung. Und man muss da, und das finde ich wichtig, mit, wenn man eine Impfpflicht beschließt, geht die Verpflichtung damit einher, noch einmal, und das würde ich jetzt gerne auch kurz tun, noch mal ganz genau sich zu fragen, warum lassen sich Menschen nicht impfen? In diesem reichen, gut informierten, demokratisch geführten, zumindest im Vergleich zum Rest der Welt, intakten, harmonischen Land. Ja, also natürlich läuft hier vieles schief, aber im Vergleich zu anderen Ländern, meine Güte, leben wir im Paradies. So. Und das fängt damit an, nochmal ganz genau die Gründe gegen eine Impfung vielleicht zu differenzieren, um klarzumachen, das sind nicht alles Vollidioten, die auf alle anderen Leute nichts geben. So, das ist, das darf niemals so im Diskurs stehen bleiben. Es gibt für viele Menschen fundierte Gründe gegen eine Impfung. Es gibt Menschen, die haben medizinisch schlechte Erfahrungen gemacht, grundsätzlich mit dem Gesundheitssystem, mit schlechten Ärztinnen. Es gibt Menschen, die haben einfach Angst vor Spritzen, die haben einfach eine Phobie, das ist pathologisch, die können nichts dafür, das ist einfach psychisch. Es gibt Leute, die haben einfach in ihrer Biografie oder in ihrer Familie vielleicht gerade mit Krankheit schlechte Erfahrungen gemacht, die sind traumatisiert. Es gibt Leute, die hatten heftige Impfreaktionen bei anderen Impfungen, vielleicht als Kinder. Die kennen jemanden, der es hatte. Die haben vielleicht bei der ersten Covid-Impfung heftig reagiert. Also es gibt eine ganze Palette an Erfahrungen, die man gemacht haben kann oder die im Umfeld gemacht worden sind, die eine Impfung zu einem ungleich schwierigeren Schritt machen, als es jetzt vielleicht für uns ist. So, es gibt Menschen, die aus Gründen eine gewisse Distanz zum Thema haben, zur Organisation, Gesundheitssystem, zum Staat, sei es durch Sprache, sei es, weil sie noch nicht lange hier sind, weil sie schlechte Erfahrungen mit diesem Staat gemacht haben, mit seinen Institutionen und so weiter. Auch die muss man verstehen. Es gibt Menschen, die haben eine andere Risikoeinschätzung. Die haben ein viel größeres Unbehagen gegenüber der Impfung als gegenüber dem Virus. Und das ist auch erstmal so legitim. So, jeder darf für sein Leben sein Risiko so betrachten. Da kommt das viel zitierte Bauchgefühl her. Es gibt Leute, die haben Vorbehalte gegenüber Gentechnik und diese Impfung ist ja im weitesten Sinne des Wortes Gentechnik. Die haben vielleicht noch nicht verstanden, wie sicher das eigentlich ist. Auch Sicherheit ist immer gefühlt und ist erstmal legitim, wenn man sie nicht spürt. Und dann geht es weiter natürlich, dann nehmen die Verhärtungen zu und da wird es dann irgendwann problematisch. In dieser Scheinrationalisierung, dieser Abneigung, in dieser manchmal demonstrativen Autoritätsskepsis. Ja, ich lasse mir ja von oben nichts sagen und schon gar nicht von diesem deutschen Staat und seinen VertreterInnen. Bis hin zu offenem Misstrauen gegen die Institutionen oder Feindseligkeit oder dann eben auch einem Hang zu Verschwörungsdenken, dass man sagt, ja, diese Spritze, die hat eigentlich einen anderen Sinn. So, da wird es natürlich problematisch und das ist dann weniger legitim. Es gibt natürlich Corona-Relativierer, nach wie vor viele Leute, die glauben, das Virus ist gar nicht so gefährlich. Sie liegen falsch, um das mal deutlich zu sagen. Es gibt Leute, die leugnen das Virus rundheraus. Es gibt Leute, die sagen, es kommt aus einem chinesischen Labor, es ist eigentlich ein Kampfstoff. So Leute, die an sehr, sehr seltsame Sachen glauben. Dass die sich nicht dagegen impfen lassen wollen, ist in sich auch wieder nachvollziehbar. Und dann gibt es natürlich auch noch die, wie auch immer, große Gruppe der sogenannten Querdenker, der Verschwörungsgläubigen und der Extremisten, die ganz klar sich vom demokratischen Diskurs und den Grundwerten verabschiedet haben. All diese, bei diesen verschiedenen Gruppen, da merkt man schon, dass der pauschale Vorwurf der mangelnden Solidarität nicht immer greift. Wahrscheinlich nur bei einer Minderheit, aber oft genug, immer noch oft genug, dass man sich darüber Gedanken machen muss. Und die Frage oder die Hoffnung, die die Politik bis jetzt hat, ist ja, was macht ein steigender Druck durch 3G, 2G, durch Maßnahmen, durch Kontaktbeschränkung mit diesen Menschen, mit diesen verschiedenen Gruppen? Und was macht eine Impfpflicht? Wen überzeugt sie? Wen zwingt sie im Endeffekt? Und wen radikalisiert sie? Und da wird ja immer wieder sehr viel, und jetzt sage ich zum ersten Mal in Anführungsstrichen Spaltung der Gesellschaft, über die Spaltung der Gesellschaft in friedliche und unfriedliche diskutiert. Also wie viele Leute militarisieren sich oder werden auf jeden Fall aggressiver, weil sie sich bestätigt fühlen in ihrer Autoritätsskepsis, in ihrer Staatsfeindlichkeit, in ihrem Verschwörungsglauben, dass sie sagen, ah, jetzt zwingt ihr uns. Das beweist doch, dass ihr sinistre Motive habt. Und andererseits, wen kann so eine Impfpflicht auch entlasten? Von diesen Gruppen, die ich gerade genannt habe. So, wer hätte sich vielleicht schon längst entschieden, wenn der Druck ein bisschen größer wäre, wenn das Leben ein bisschen unangenehmer wird ohne Impfung? Und wer entscheidet sich dann auch gegen ein soziales Umfeld, in dem alle sagen, in dem die Mehrheitsmeinung einfach ist, nee, der deutsche Staat hat uns gar nichts vorzuschreiben, wir lassen uns nicht impfen. Und man hört ja auch schon Geschichten von Leuten, die sich heimlich impfen lassen, damit zum Beispiel der Ehepartner, die Ehepartnerin sich nichts davon mitkriegt. Inwieweit spaltet also eine Impfpflicht diese diffuse Gruppe der Ungeimpften in genau der richtigen Weise, weil man alle die irgendwie dazu zu bewegen sind und denen es vielleicht auch einfach völlig wurscht ist, die kriegt man, die lassen sich dann impfen und das reicht aber auch und die Radikalen, die Spinner und die Antidemokraten, die sind einem dann auch irgendwie egal, die können einem auch statistisch egal sein, weil es sind dann zum Glück vielleicht nur noch 5% und das ist dann wurscht und mit denen, darüber sprechen wir gleich vielleicht, mit denen muss man anders umgehen. Und welche kleine Minderheit wird in den Untergrund, in den Widerstand getrieben? wie groß ist dieser Widerstand noch gegen die Realität des Schlauchs in der Lunge, weil diese kleine Minderheit wird überproportionell krass leiden an der Pandemie, die werden sehr krank werden und vielleicht bewirkt das ja auch was. Wie viel davon wandern einfach aus? Unser gemeinsamer Freund Jan Stremmel hat eine sehr schöne Reportage gedreht für das Y-Kollektiv bei Funk über Menschen, die tatsächlich, kein Witz, also Deutsche, die nach Paraguay auswandern, weil sie sich in Deutschland gegängelt fühlen von der Corona-Politik. Jan hat den schönen Satz dazu gesagt, das sind oft Menschen, die Demokratie als Wellness ansehen. Der Staat soll bitte ihnen sozusagen immer die beste Behandlung verpassen. Sie wollen aber nichts dafür tun. Wie viel davon, wie groß ist das Potenzial da wirklich, dass in Telegram-Gruppen dann stochastischer Terror einfach ausgeführt wird oder initiiert wird? Wie viel davon sind eigentlich nur Maulhelden? Wie gefährlich ist das, was ich mal stochastischen Propagandaterrorismus nennen will, dass die sich in diesen Gruppen verabreden und dann 10.000 E-Mails an irgendwelche armen lokalen BildungspolitikerInnen schreiben und die Maskenpflicht abschaffen wollen. Weil ich glaube, das ist wirklich ein Mittel. Und es gibt ja auch schon Untersuchungen, dass die meistgeteilten Dateien in diesen Telegram-Gruppen sind Word-Dokumente, sind Vordrücke, die man nur noch ausfüllen muss und abschicken muss. Und das machen diese Leute. Also wie groß wird durch eine Impfpflicht dieses Problem, worüber wir auch schon oft gesprochen haben, was ich mal demokratische Kündigung nennen wollen würde. Wie viele von diesen Leuten haben eigentlich mit unserer Demokratie und unserer Gesellschaft und ihren Institutionen gekündigt? Und wie verhärtet sich diese Kündigung durch eine Impfpflicht? Und wo kippen die Leute vielleicht auch wieder auf die andere Seite? Weil das kann man auf jeden Fall diagnostizieren. Egal, wie wir dieses medizinische Problem in den Griff kriegen, da scheinen sich Millionen sehr weit entfernt zu haben von allem, woran wir glauben und worauf wir unsere Diskussionen aufbauen. Und die Frage ist, weil du vorhin auch gesagt hast, damit könnte man viele Probleme auf einmal lösen. Das stimme ich total zu. Aber das eine zugrunde liegende Problem, dass diese Leute weg sind auf eine Art und nicht mehr mitmachen bei den wichtigen Projekten, die wir haben, wie bei einer Pandemie, das bleibt ja. Und was glaubst du, wenn die Pandemie, sagen wir mal, besiegt ist, in Anführungszeichen, also wenn wir durch eine Impfquote eine gewisse Herdenimmunität erreicht haben und durch Boostern auch Varianten im Griff haben und es kommen keine Wellen mehr und in einem Jahr gehen wir in den Winter ohne eine fünfte oder sechste Welle, glaubst du, dass dann diese Leute, die sich jetzt in Corona noch mal so entfremdet haben vom System aus verschiedensten Gründen, kommen die dann langsam zurück, weil es einfach keinen Grund mehr gibt, böse zu sein oder distanziert zu sein? Oder haben wir langfristig stabilen Problemen mit wirklich 10 Millionen Menschen, die absent sind, demokratisch gesehen?
Ich glaube, die Zahl ist ein bisschen kleiner, genau auf Grundlage der Auffächerung, die du gerade gemacht hast. Es sind 12 Millionen, glaube ich, um die es geht. Und da kann ich nur mit Statistik antworten, beziehungsweise demokratietheoretischer Statistik, dass wir immer diesen harten Kern von 5-10% verlorenen, Demokratieverlorenen haben in jeder demokratisch orientierten oder organisierten Gesellschaft. Mhm. Und das wären dann bei 80 Millionen zwischen 4 Millionen und 8 Millionen BürgerInnen schlussendlich, die einfach auf der rein statistischen Verteilung des extremistisch Seins, des sich nicht dem demokratischen Konsens zugehörig fühlen Seins eben da auf so einer Extremität vorzufinden sind. Und die kriegst du aus verschiedenen Gründen, also sowohl was die Demografie angeht, Persönlichkeitsstruktur, politische und ideologische Grundhaltung insgesamt, auch Gesellschaftskonformitäten, wie Verträglichkeitsmomente. Es ist auch wirklich unterschiedlich verteilt, wie Menschen gut eigentlich in Gruppen und Kollektiven und wie gesagt in Gesamtgesellschaften funktionieren. Ist unterschiedlich verteilt und die kriegst du tatsächlich rein politisch, kriegst du die eh nicht mehr so richtig rein. Bedeutet aber natürlich nicht, dass man es nicht trotzdem die ganze Zeit versuchen sollte und nicht auch die ganze Zeit sozusagen mit offener Tür und offenen Verhandlungen wünschen sollte, dass sie Teil des demokratischen Konsens oder des Spektrums insgesamt werden. Aber wie gesagt, durch auch zum Beispiel Pegida, auch bestimmte Wahlentscheidungen, was die AfD angeht. Sekten sind zum Beispiel auch so ein Phänomen, die in dieses Spektrum reinfallen. Anarchisten wiederum, die ich gar nicht in die Nähe von Pegida oder AfD setzen möchte, sondern einfach die sich komplett wie Eremiten aus der Gesellschaft rausziehen wollen, sind einfach Teil dieser Gruppierung, dieser statistisch festen Größe. Und die findest du tatsächlich auch in jedem europäischen Land. Also es gibt da auch fantastische Studien in Spanien, weil mich das interessiert hatte, ob es da, weil Spanien eben so gute Impfwerte hatte, Irland übrigens auch. Mhm. Und da hat mich interessiert, ob ich die Zahlen abgleichen kann von diesem harten Kern an Neinsagern, an Gesellschaftsverweigerern, an auch Turbo-Individualisten eben, die sich total rausziehen, Aussteiger. Und den kleinen Prozentsatz, was noch übrig war an nicht geimpften Menschen, hat sich nicht gedeckt, weil es einfach unterschiedliche Demografien waren. Aber da in der Lektüre habe ich dann festgestellt, okay, diesen harten Kern gibt es in jeder Gesellschaft. Ist super unbefriedigend, weil das ja so bedeutet, deal with it. Oder ja, ist halt so, muss man mit leben. Ist aber einfach soziologisch gesprochen tatsächlich eher so. Aber natürlich möchte ich auch auf meinem Demokratieschiff sozusagen alle Menschen unter einem großen Regenbogen des gemeinschaftlichen Wertesystems willkommen heißen. Und um jetzt nochmal ganz konkret deine Frage zu beantworten, wird es vielleicht weniger dann sein, sozusagen, wenn tatsächlich sich die pandemische Lage ein bisschen stabilisiert und vielleicht die nächsten Wellen dann doch ausbleiben sollten? Jein. Wie gesagt, die Menschen, die rein körperlich oder emotional sich verhalten oder auf Grundlage anderer Beweggründe eben Teil der nicht geimpften Gruppe sind, werden vermutlich natürlich sich dann dazu, wie soll ich sagen, wieder verträglich verhalten können, weil es keinen Konflikt mehr, keinen ideologischen oder keinen emotionalen Konflikt mehr gibt mit dem, was die Gesellschaft von ihnen möchte als Anforderung und von dem, was sie zu leisten bereit sind oder von dem, was sie zu leisten leisten können. Und den anderen harten Kern, die werden dann wieder anfangen, in Telegram-Gruppen versuchen, die Pegida aufleben zu lassen. Aber ich weiß es nicht. Irgendwas anderes, wenn irgendeine andere Verschwörungstheorie dann hinterherjagen.
Glaubst du denn, also diese 5-10%, das stimme ich total zu, die sind ja belegbar. Und normalerweise spricht man über die im Kontext von extremistischen Einstellungen, meistens Rechtsextremismus, so in Deutschland. So, nein, das ist offensichtlich. Man hat in Deutschland immer und man wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit immer 5-10% haben, grob, die rechtsextrem denken oder sehr offen sind für gewisse Teile dieses Denken, protofaschistische Ideologien und so weiter. Okay. Meine Sorge hinsichtlich der Pandemie ist, oder die Beobachtung ist ja, dass da eine zweite Gruppe dazugekommen ist, weswegen es auch gerade so viele sind, und die sich natürlich ein Stück weit überschneiden, aber als auch sehr viele Leute diese demokratische Kündigung jetzt situativ hinsichtlich Corona zumindest emotional durchgeführt haben, die überhaupt nicht vorher in diesen 5-10% zu finden waren, sondern dass da eine neue, sehr schwer zu greifende Bevölkerungsgruppe, also zumindest mit üblichen soziologischen Instrumenten und Kategorien sehr schwer zu greifende Gruppe ist, weil sie so quer durch die Gesellschaft geht und weil es eben nicht der rechte Rand ist, der sich dann mal ausdehnt oder anschlussfähiger wird oder dann gibt es eine Querfront zu gewissen Linken oder wie auch immer, sondern es ist eine ganz seltsame Melange und ich kam darauf, und die habe ich ja schon mal erzählt, aber ich wollte es hier auf jeden Fall nochmal besprechen. Ich kam darauf tatsächlich durch ein Telefonat mit meiner Mutter, die als Königin des Dialogs und der Empathie auch wirklich mit extrem schwierigen Fällen umgehen kann und schon öfters ja so ein bisschen Problemadoption durchgeführt hat, sozusagen von Menschen, die gerade an einem nicht so guten Ort in ihrem Leben waren oder Probleme hatten. Und sie hat mir berichtet von zwei komplett unerreichbaren ImpfgegnerInnen, mit denen sie zuletzt sprach. Und sie war ziemlich ratlos, trotz großer Zugewandtheit in beiden Fällen. Und mit einer Person hat sie auch schon jahrelang, also verbindet sie etwas. Und die andere Person ist eher so eine Bekanntschaft, aber auch da mit großer Sympathie und auch vielen Gemeinsamkeiten. Und wir haben darüber diskutiert und sie sagte, diese Leute sind völlig gefestigt, die werden sich nicht impfen lassen und die würden dafür ins Gefängnis gehen. Zumindest sagen sie es. Ich finde, da ist immer vorsichtig, weil natürlich in dem Fall ist vielleicht die Aussage, ich würde ins Gefängnis gehen, schon das Wichtigste. Und ich würde mal sagen, mal abwarten, gib den Leuten mal eine saftige Geldstrafe, so dann besinnen sich dann doch sehr, sehr viele Deutsche gerade mit ihrer Überzeugung. Aber trotzdem, es ist ja schon schlimm genug so. Und ich glaube, jeder und jede hat inzwischen solche Begegnungen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, liebe Pauis zu Hause, aber inzwischen habe ich das Gefühl, jeder kennt schon ein, zwei, wenn nicht sogar mehr dieser Menschen, die überhaupt nicht, müssen gar keine Nazis sein und die sind überhaupt nicht böse oder renitent, aber die einfach sagen, nein, bis hierhin und nicht weiter. Ich finde das so falsch und dann schere ich lieber aus dem gesamten Kollektiv aus, als da mitzumachen. Und ich glaube, dass da unter der Spitze von ein paar 10.000, vielleicht 100.000 wirklich vielleicht auch zu militarisierenden Querdenker-DemonstrantInnen, also die Leute, die Rabatz machen auf der Straße und Polizisten und Presse angreifen, unter dieser Spitze, die man so sehr gut sieht, wächst ein gigantischer Eisberg oder ist schon ein gigantischer Eisberg herangewachsen von Leuten, die mit anderen Einstellungen und mit einem anderen psychischen Habitus, aber dennoch, wie gesagt, sich sehr weit weg von unserem Kollektiv und der Demokratie entfernt haben. Und ich glaube, wir brauchen da schleunigst einen ganz anderen großen Diskurs, wie man mit denen umgeht. Weil ich glaube, wenn die nicht mitmachen, werden wir in einer anderen Situation ohne ihre Hilfe wieder ein Problem kriegen. Und sei es jetzt nicht die Corona-Pandemie, vielleicht ist es die Corona-Pandemie, hoffentlich nicht, aber sei es an anderen Stellen. Wir brauchen die einfach. Wir brauchen die Nazis nicht und die Rechtsextremen nicht, aber wir brauchen alle anderen dafür. Umso mehr müssen wir bei diesem Schiff gucken, dass der Regenbogen alle unterstimmt. Und was mir völlig fehlt, ist bis jetzt ein politisch breit unterstützter, wissenschaftlich abgesicherter, durchgeführter, ausgreifend finanzierter, professioneller Diskurs dazu. Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen in der Öffentlichkeit, auch Journalistinnen, vor allem aber auch PolitikerInnen, einen sehr verengten Blick auf dieses Problem haben und zu oft sagen, ja, das sind halt Extremisten oder Idioten oder Verschwörungsleute, dann machen wir da jetzt eine Impfpflicht und dann kriegen wir die hoffentlich alle. Mhm. Es braucht ein viel genaueres, das, was wir hier besprechen, ist ja auch noch an der Oberfläche gekratzt. Es braucht echt umfassende Studien. Es braucht ExpertInnenräte mit Psychologinnen, Soziologinnen. Es braucht Fokusgruppen mit diesen Leuten. Es braucht Online-Tools. Es braucht Apps. Die brauchen Hilfe. Es braucht Evaluationen von diesen ganzen Anstrengungen. Es braucht wirklich den ganzen Instrumentenkasten für diese psychische Verirrung, die um sich greift und die, glaube ich, eine Gesellschaft echt vor große Probleme stellen kann. Weil eins muss der Ampel doch klar sein und hoffentlich klar sein, den klügeren Leuten doch. Wenn man diese Pandemie nicht in den Griff kriegt, hat man ein Riesenproblem für die ganze Legislaturperiode. Und wenn man die Pandemie jetzt mit einer Pflicht in den Griff kriegt, dann hat man ja nichts gewonnen auf einer psychologisch-Demokratie-Ebene. Wenn man diese VerweigererInnen dessen gerade nicht für sich wieder gewinnt und für das ganze Konzept Staat und Demokratie, dann hat man wirklich auf 20 Jahre ein Problem und dann kommt das Klimathema und dann drehen wieder die nächsten Leute zu. Man muss diese kollektive Psychose, wie man es fast schon nennen kann, dass die Leute lieber sich völlig gegen die Realität wenden, als weiter mitzumachen bei was ihnen nicht behagt, die muss man adressieren und die muss man erforschen. Weil wenn man wie die Vorgängerregierung bei solchen Phänomenen einfach mit so ein bisschen Thoughts and Prayers die Radikalisierung abwartet und dann ballert einer um sich und dann sind alle ganz betroffen. Dafür sind es viel zu viele Menschen. Mhm. Und ich hoffe, dass das irgendjemand realisiert, was da gerade passiert.
Darf ich fragen, hat denn deine Mutter das würde ich genau jetzt am Beispiel der beiden besprochenen Damen machen, hat deine Mutter denn erfragt, was genau die Gründe sind? Außer ich will es nicht machen.
Ja. Natürlich, ja.
Ja, aber was waren die Gründe?
Ich glaube, die wurden ja auch ungefragt mitgeteilt, aber ja, natürlich. Soweit ich weiß, war es genau dieses Unbehagen oder Angst gegenüber einem körperlichen Eingriff von außen. Mhm. Gedankenstrich, dass das sehr oft passiert, dass wir alle als Kinder geimpft wurden und dass es sehr wichtig ist für unsere kollektive Gesundheit, spielt keine Rolle. Das ist genau der Teil der Realität, der eben nicht gelten gelassen wird. Sondern es ist in diesem Moment ad hoc eine Spritze, die man nicht will. Und es ist eine von vielen Maßnahmen, die man nicht gut findet, in einem Kontext, der einem sehr unbehaglich ist. Und dann ist Schluss.
Okay, das sind ja zwei, also weil ich finde das höchst spannend, weil es mich auch umtreibt. Und genau wie du sagst, jeder kennt jemanden, der zumindest jemanden kennt, der einfach auch sehr auch rational argumentiert, das eben für sich ausschließt. Und ich höre und verstehe die Grünen aber zum Beispiel in diesem Fall, ist das Grundprinzip, was hier angegriffen wird, der Staat hat mir keinen körperlichen Eingriff zu befehlen. Das hat er einfach nicht zu tun. Und das ist in der Sache auch korrekt. Und jetzt frage ich mich, geht es dann aber um ein antiautoritäres Moment, also die Souveränität als Citoyen, als Bürgerin aufrechtzuerhalten durch diesen Akt, über aber die eigene Gesundheit hinaus, die ja auch davon dann betroffen ist, oder aber geht es grundsätzlich um die körperliche Unversehrtheit? Und dann müsste man ja dagegen argumentieren und sagen, jede Form von zum Beispiel operativer Eingriff, muss nicht mal eine Impfung sein, gilt ja schon rein rechtlich und juristisch als Körperverletzung, die aber durch den Patienten, durch die Patientin legitimiert wird. Das musst du ja vorher auch gestatten, den Arzt oder die Ärztin, die dich behandelt, diese Körperverletzung an dir vornehmen zu dürfen für eine darauffolgende Genesung. Das heißt, das ist ja schon ein Gedankengang, den man als einfach Patientin, Alltagspatientin, jetzt ganz unideologisch gesprochen und im Alltag krank sein, schon als Transferleistung vollbracht hat. Dass ich irgendwo hingehe, jemand schneidet mich auf, verletzt mich buchstäblich und ich nehme das aber hin, weil ich dann mir darüber gewahr bin, dass daraufhin dann eine Genesung von was auch immer erfolgt.
Ja.
Und warum das dann in dem Moment, wo dann aber gesagt wird, aber wenn es staatlich eben indiziert oder staatlich organisiert wird, dann möchte ich das nicht mehr, weil dann empfinde ich die Körperverletzung nur noch rein als Körperverletzung und nicht mehr als etwas, das mich heilt oder was mich schützt oder was auch immer, was medizinisch in irgendeiner Form Vorteil verschafft. Ja. Und da frage ich mich, was ist dann in dieser Transferleistung, wo ist plötzlich die Weiche, die umgestellt wird? Wo ist diese Delle im Teppich, die dann nicht weggeklopft werden kann? Und dann komme ich immer wieder, es ist ein antiautoritäres Moment. Ich möchte mir nicht von dem Staat befehlen lassen, das zu tun. Das heißt, diese Erkenntnis muss ja dann aus irgendeinem Grund medizinisch freiwillig erfolgen. Und warum ist diese dann aber wiederum nicht erfolgt? Weil die Fakten sind ja da, die Argumente sind da. Und das sind auch immer total kluge, intelligente, reflektierte Menschen, die sich alles durchgelesen haben. Und dann bleibt am Ende immer nur Angst und Protest. Und an diese beiden Momente komme ich dann zum Beispiel argumentativ auch nicht ran, respektiere aber die Angst, die du niemandem absprechen kannst. Du kannst niemanden seine Gefühle wegquatschen. Wenn die du hast sie gerade eben erwähnt, wenn die Angst da ist, dann ist sie subjektiv auch da. Und dann bleibt nur noch der Protest. Und da bin ich dann auch 100% bei dir. Woher kommt der? Warum ist er da? Warum ist da eine Anti-Haltung oder ein Misstrauen, ein Argwohn einfach dem, nicht Staat als solches, aber der Regierung und dem demokratischen Prozess als solches da? Wo ist der plötzlich da? Und dann bleibt nur noch als Quintessenz, wir haben eine Krisensituation. Wir haben eine Situation gesamtgesellschaftlich, die wir zu unseren Lebzeiten noch nie in der Form hatten. Die Krisensituation macht plötzlich Sachen auch virulent und salient, Gefühle, die man in Bezug eben auf die Gesellschaft, das Kollektiv, die Regierung, den Staat, die Politiker, die vorher vielleicht nicht sichtbar waren, nicht spürbar, und die werden jetzt wahnsinnig wie kristallisiert, arbeiten sich raus. Ansonsten habe ich auch keine Antworten. Ne? Und ich fände natürlich den Ansatz, den du gerade angesprochen hast, sehr, sehr weise und notwendig, vor allem täte Not, das eben auf professioneller Ebene, sozialpsychologisch vor allem irgendwie zu ergründen. Soziologisch, psychologisch und sozialpsychologisch, was ja drei Disziplinen sind.
Damit nicht Menschen wie wir
im Podcast mit
ratlosen Drittel bis zwei Drittel
Dilettanten wissen ja.
spekulieren müssen, ja, weil genau was du sagst, ich glaube diese Skepsis oder diese Reaktanz, und dieses auf die Hinterbeine stellen, dieses Demonstrative, ich mache nicht mehr mit, richtet sich auch gegen den Staat. Ich glaube, es richtet sich gegen Gesellschaft als solche. Ich glaube, Staat ist nur eine Dimension davon. Staat ist natürlich, Staat und seine VertreterInnen sind dann die Akteure dessen oder auch die als gewaltvoll wahrgenommenen, als aggressiv wahrgenommenen Akteure. Mhm. Aber ich glaube, es richtet sich generell, das habe ich ja schon mal versucht, irgendwie in Worte zu finden, ich kann es nicht besser. Ich glaube, das innere Unbehagen gegenüber den Zusammenhängen und Zwängen, die es bedeutet, in einem sozialen Zusammenhang zu leben, in einer Gesellschaft. Und Gesellschaft meine ich jetzt gar nicht so 82 Millionen Deutsche und hier sind die Medien und hier ist die Politik, sondern generell in Gesellschaft zu leben, also in generell zusammenzuleben mit anderen Menschen, setzt uns natürlich immer versetzt uns in Konflikte, in Stress, die einen mehr, die anderen weniger, mal mich an der einen Stelle, dich an der anderen Stelle. Man geht immer Kompromisse ein und man muss es immer aushandeln. Man hat immer Triebe, die unterdrückt werden oder Triebe, Bedürfnisse, die nicht befriedigt werden. Und ich glaube, es hängt nach wie vor sehr viel auch mit einer verlorenen Natürlichkeit zusammen, die viele Leute wahrnehmen, weil das passt einfach zu der Pandemie und zu der Spritze. So, und jeder Mensch hat einen Kipppunkt, wo er sagt, jetzt mache ich nicht mehr mit. Und bei vielen Leuten ist es, und da hast du völlig recht, ist es durch die Pandemie eben nach oben geholt worden. Und sie kündigen da eine Vereinbarung, die man ja immer jeden Tag, wenn ich auf die Straße gehe, jeden Tag, wenn ich das Internet anmache, vereinbare ich ja ein gewisses Set an menschlichem Zusammenleben. Genau, aber das muss viel mehr erforscht werden und gerade auch, wann es in diese pathologischen Muster kippt. Dass Leute sind ja auch hochgradig unglücklich darüber. Es gibt auch viele Leute, die leiden enorm daran, weil sie eben sagen, die Gesellschaft hier, die geht in die völlig falsche Richtung. Das ist, was ist ich, was, ne, das ist der neue Faschismus oder das ist zumindest super autoritär und das unterdrückt uns. Das ist ja kein guter Zustand. Und den Leuten muss ja auch geholfen werden. Es geht ja auch nicht immer nur darum, dass wir unser lustiges Leben weiterleben können und in Clubs gehen können und Lesungen machen können, sondern den Leuten muss ja auch geholfen werden, auf einer nicht pragmatischen, auf einer empathischen, altruistischen Ebene. Und ich glaube tatsächlich auch, aber das ist eine These, die ich noch nicht belegen kann, das ist auch eine Nebenwirkung, eine Folge. Es hat auch was mit der Art zu tun, wie in den letzten 16 Jahren in Deutschland Politik gemacht wurde, gerade auch im Stil und in der Vermittlung. Das ist eine mittelgute Überleitung, weil wir wollten ja eigentlich noch über Angela Merkels Abschied sprechen. Samira, du hast doch sicher als gewiefte Medienkritikerin und Musikerin diesen Zapfenstreich dir angeschaut in ganzer Länge mit Live-Kommentar in vier Sprachen. Was sagst du dazu? War es ein guter Abschied?
Es war ein sehr emotionaler Abschied, was auch schon an vielen Stellen bemerkt worden ist, weil es natürlich auch im Kontrast eben zur stoischen Art von Angela Merkel ist, die ja erst zum Ende hin sozusagen politisch ein bisschen eine professionelle Warmherzigkeit zugelassen hat in den letzten Metern. Und ich fand das in der Zeremonie sehr surreal, um ehrlich zu sein. Es hatte schon so dadaistische Momente, wie mit himmelndem Blick von Angela Merkel verklärt in Richtung einer militärisch anmutenden Big Band mit Fackeln. Plötzlich, du hast den Farbfilm vergessen, von Nina Hagen, der Ikone des Punks, angestimmt wird. Und sie dann mit einer roten Rose als Abschlussbild eben von dieser Veranstaltung sozusagen von dann zieht. Und in diesem surrealen Moment war sehr viel drin, glaube ich, sehr viel, wie erkläre ich das am besten, die Definition von deutscher Feierlichkeit und dem, was in Deutschland an Affekt überhaupt auf politischer Ebene möglich ist. Diese gewisse Mischung aus Verstocktheit und doch mal ein bisschen, aber so aus der Reihe tanzen wollen, aber nur so ein bisschen. So. Es war so wie Betriebsfeier, aber auf politischer Ebene, als politischer Abschied, fand ich.
Die goldene Uhr, 40 Jahre ja. In Betrieb gewesen.
Ja, genau. Also da hat man dann schon so ein bisschen, ne, da brennte der Mond so fast. Aber ich möchte mich nicht versteigen in die Psychologisierung der Musikauswahl. Es gab ja ganz viele Theorien, dass das jetzt nochmal eine Spätrache von Merkel an Nina Hagen sei. Oder ganz im Gegenteil, dass das Ausdruck ihres
Rache,
inneren
warum? Du musst erklären, warum, was hat sie mit Nina Hagen für Beef?
Sie hat kein Beef, sondern die Konservative dann nochmal den Punk quasi appropriieren.
Ja, sie saßen mal ja mal, weil ich wusste das auch nicht, sie saßen 92 mal in einer Talksendung zusammen und zu Drogenpolitik und Heroin und Therapie und bla bla bla. Und Merkel hat sehr stark die restriktive deutsche Drogenpolitik verteidigt mit, muss man sagen, die junge Merkel hatte wirklich Werf und hat sich da voll reingeschmissen in die Diskussion und Nina Hagen war so total dagegen und auch damals schon so ein bisschen irre und da könnte man natürlich, also das ist natürlich, ich glaube es auch nicht, dass sie deswegen diesen Song ausgewählt hat, weil sie sich damals so ein bisschen gestritten haben so.
Ja, also ich glaube, deswegen meinte ich, die hatten auch kein Beef. Also sie, also damals, genau, 92 hatten sie im Gespräch, aber danach wirkt es nicht so, als hätte jetzt Angela Merkel irgendwie eine Fehde mit einer Hagen am Laufen, die jetzt ihre Klimax in Form der Big Band, der militärischen Big Band Performance ihres von Nina Hagen übrigens am wenigsten gemochten Songs aus ihrem Repertoire darstellen sollte. Sondern ich glaube tatsächlich, das war wirklich reine Wunsch oder reine Lustentscheidung an und Gefallen an dem Song. Ich glaube, der zweite Song war Für mich soll es rote Rosen regnen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja.
Hildegard Knef und genau. Dann noch ein ökumenisches Kirchenlied.
Und das bildete ja sehr, eigentlich wiederum in drei Farben ja doch auch vieles, was so die Politik ausmachte. Also der angebliche Punk, der aber in dem Moment gar keiner ist, wenn er von einer Big Band appropriiert wird. Mhm. Das Deutsche etwas biedere, fast behäbige, zaghafte, vorsichtige, moderierende und dann noch ein ökumenischer Song. Also besser hätte man vielleicht musikalisch im Grunde genommen ihre Regierung nicht abbilden können. Vielleicht hätte man noch irgendwie einen Rammstein-Song oder sowas spielen müssen, um auszudrücken, was auch schiefgelaufen ist. Aber
ja, aber es war ja ihre Feier. Die kann man ihr ja, war, diesen, ja diese Feier und diesen Tag und diesen Abschied kann man ihr ja auf jeden Fall.
Aber wie hat das denn auf dich gewirkt? Also ich fand das so surreal einfach. Es hat mich so fast befremdet, um ehrlich zu sein.
Ja. Auf mich hat es gar nicht gewirkt, weil ich es vermieden habe, mich dieser Veranstaltung auszusetzen. Ich hab tatsächlich gestern in der Tagesschau dann so ein paar Bilder gesehen und klar, auf Twitter kommt man nicht drum rum. Und es wurde ja vorher schon abgekultet, dass sie diesen Song gewählt hat. Es ist natürlich gefundenes Fressen, es ist ein Pseudo-Ereignis, es ist Politfolklore, ist alles okay. Und es gewinnt natürlich seinen Charme daraus, dass sie die denkbar ungünstigste Besetzung für auch das militaristische Moment darin ist. Also das ist wirklich, ja. Man kann Angela Merkel viel vorwerfen, aber Militarismus gehört tatsächlich nicht dazu. Ist alles okay, im Mediendorf darf das dann so durchgetrieben werden und für viele BürgerInnen, die vielleicht nicht so nah dran sind, ist es dann auch ein wichtiges Ereignis und die sagen, okay, sie war 16 Jahre lang irgendwie eine prominente, wichtige, verlässliche Figur und mit einer gewissen Sympathie auch durch ihre Art und deswegen kriegt sie jetzt einen guten Abschied. Dieser Tag sei ihr gegönnt und der ist auch angemessen. Mich interessiert oder mich treibt eher um, was ich überhaupt nicht verstehe, ist diese um sich greifende Merkel-Nostalgie oder Melancholie. Ich verstehe nicht, warum man ihr gegenüber so unkritisch ist an vielen Stellen. Also ich verstehe es, aber ich finde es nicht gut. Das führt jetzt hier auch zu weit. Ich glaube, das können wir in den nächsten Wochen mal noch ausführlicher besprechen, wenn wirklich ihre Kanzlerschaft endet. Die Bilanz ist an so vielen Stellen, angefangen mit 16 Jahren ungebremster Klimakatastrophe, verheerend dieser Kanzlerschaft. Wenn das eine gute Kanzlerschaft war, für die man sich bei ihr bedankt und sie verabschiedet, unterm Strich, dann will ich nicht wissen, was eine schlechte Kanzlerschaft ist. Natürlich hat sie eine Tonalität gepflegt, die in Ordnung war. Man hätte sich wahrscheinlich öfters die große Rede gewünscht, aber das finde ich auch nicht so wahnsinnig wichtig. Sie hat uns vor allem in Ruhe gelassen. Sie war sehr selten peinlich oder unangenehm. Solche Geschichten wie mit der Ehe für alle, wo man sagt, oh, da hat sie sich aber irgendwie, musste sich quasi ihre Meinung ändern oder hat sich öffentlich nicht so gut präsentiert. Das ist wirklich sehr selten in 16 Jahren. Also solange einem bewusst ist, dass man jetzt eine Oberfläche feiert und eine reine Tonalität und nicht eine Politik und schon gar nicht die Auswirkungen dieser Politik. Es ist völlig okay. Natürlich hätte niemand Lust gehabt auf einen dieser narzisstisch gekränkten Männer, die dann bei ihrer Verabschiedung weinen, weil sie von sich selbst so ergriffen sind und die uns 16 Jahre lang ihr Ego auf die politische Bühne hieven und es dann gestreichelt bekommen wollen. Natürlich, das möchte man nicht und ich glaube, da kann man froh sein, dass wir das nicht hatten. Aber waren ihre Ergebnisse so viel besser? Das ist eine andere Diskussion, die sehr genau geführt werden muss. Jemand hat auf Twitter, weil ich das auch da geäußert habe, mir geantwortet, ja, mit so einem zweiten Kohl sinngemäß wäre doch alles noch viel schlechter geworden.
Is it though?
Ja, ich denke da immer noch drüber nach, denn ich weiß es nicht. Kann natürlich niemand wissen, weil es Spekulation ist. Ich weiß es nicht. Was ich aber weiß, ist, das darf doch nicht der Maßstab unserer Bewertung einer Politikerin, sondern ihres Werkes sein, ihres Wirkens. Und das kleinere Übel Merkel, wenn man so nennen will, hat in diesem Fall sehr viel Übel verursacht. Und ich glaube tatsächlich, um Beispiel Klima zu sein, um jetzt Rechtsextremismus, Rassismus, tote Geflüchtete an den EU-Außengrenzen, Zehntausende, wachsende soziale Ungleichheit, eine stabile Kinderarmut von 20%, das will ich alles gar nicht erwähnen hier, bleiben wir nur beim Klima. Ich glaube, es ist ein Symptom unserer immensen kollektiven Verdrängungsleistung hinsichtlich der Klimakatastrophe, dass Merkel so beliebt ist. Weil wenn uns klar wäre, was in den 16 Jahren versäumt wurde, wie viel schon für immer zerstört wurde, irreversibel kaputt gemacht wurde und wie viel Schlechtes für viele Menschen auf der Welt, für Milliarden Menschen auf der Welt, ab jetzt durch Klimaerwärmung passiert, egal wie wir das Ruder noch rumreißen, wenn uns das wirklich bewusst wäre, dann wäre Merkel garantiert nicht so beliebt und würde nicht so aus dem Amt souffliert werden. Weil dafür trägt sie von allen PolitikerInnen in der Geschichte der Bundesrepublik die größte Verantwortung. Oft wurde sie gelobt dafür, dass sie als Physikerin das Problem intellektuell komplett durchdrungen und verstanden hat, in seiner ganzen Gravitas. Dennoch steht sie für eine Politik der Ausbremsung aller echten Klimaschutzmaßnahmen, 16 verlorene Jahre lang. Und das ist das, woran ich denke, wenn ich ihre Verabschiedung sehe, leider. Und ich würde es mir auch anders wünschen, aber ich kann da nicht so versöhnlich, zärtlich ihr Goodbye sagen. Mhm. Egal, welches Lied sie sich zum Abschied wünscht.
Ja, ich finde das auch in der Entpolitisierung fast ein bisschen gefährlich oder zumindest, sagen wir mal, problematisch. Gefährlich ist vielleicht zu groß, aber sehr, sehr problematisch in der Berichterstattung. Vor allem auf persönlicher Ebene, wenn wir das irgendwie in sozialen Medien diskutieren, ist das ja nochmal ein anderer Sachverhalt, weil gerade eben Rituale, Verabschiedungen, so Inszenierungen, Performances bieten natürlich immer Material, da kommentiert zu werden. Also im Grunde genommen geht es ja dann auch nur um reaktives Anschauen sozusagen. Wir reagieren alle auf einen Inhalt, der uns angeboten wird, politisches Theater, das uns angeboten wird. Und dann machen wir das, was Menschen halt mit den Inhalten machen. Sie remediatisieren sie, das ist total normal. Was ich ja eben problematisch finde, ist, wenn aber auf publizistischer Ebene, also in der journalistischen Sphäre, dann diese Verklärtheit, mit der Faust so die Schulter anstupsenderweise eben eine politische Figur in der Art noch zärtlich behandelt wird, gekost wird sozusagen. Das steht erstens der journalistischen Sphäre nicht und zweitens ist das nicht ihre Aufgabe, eben dieses ein bisschen augenzwinkernde Goodbye-Sagen mit zu übernehmen, was in sozialen Netzwerken eben so als Ton rumorte. Das ganz klare Medienkritik. Keine Entpolitisierung, auch nicht beim Abschied. Auch da müssen Journalistinnen eben journalistisch bleiben können dürfen.
Ein zärtlicher Abschied wird aber jetzt uns zuteil und allen, die uns zugehört haben. Das dürfen wir. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe tatsächlich einen spontanen Buchtipp, weil du mich nochmal drauf gebracht hast, dass eines der von der Militärkapelle getuteter Song von Hildegard Knef war, die, glaube ich, unsere Generation eben nur noch für mich soll es rote Rosen regnen, für so ganz alte Schlager sozusagen erkennt. Hildegard Knef war so viel mehr und ich wusste davon nichts. Ich bin über seltsame Umwege zu ihrer Autobiografie gelangt, die den fantastischen Titel trägt, Der geschenkte Gaul. Allein dafür muss man dieses Buch lesen. Und ich habe es angefangen und das erste Kapitel, da schreibt sie über ihren Großvater. Und das ist so unfassbar grandios, wie diese Frau schreibt. Und über eine Kindheit im Dritten Reich, im sogenannten, und dann später über ihre Karriere und über dieses kaputte, verquaste, brutale Deutschland, aber mit so einem warmen Humor. Ich empfehle euch allen von Hildegard Knef ihre Autobiografie Der geschenkte Gaul. Das wollte ich zum Schluss noch sagen. Und damit schönes Wochenende.
Dann gebe ich noch nur kurz im Schatten dieser wunderschönen Empfehlung noch eine Musikempfehlung raus.
Unbedingt.
Die in dieselbe Richtung gehen könnte, nämlich das Werk Schaffen und Oeuvre von Inge Brandenburg. Und wer Inge Brandenburg nicht kennt, der googelt sie jetzt einfach mal und schaut sich ein paar Videos von ihr an und hört sich ein paar Songs von ihr an und schaut mal, was ihre Lebensgeschichte ist. Ist auch sehr eng verwoben mit vielen Sachen, die wir heute auch besprochen haben in der Ausgabe. Genau.
Cool, das mache ich jetzt.
Happy Weekend.
Bis dann, ciao.
Bis dann, ciao.
Du hörst Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Piratensender Powerplay ist eine Produktion von Stereotype Media in Kooperation mit Yum Yum, der unsichtbaren Tupperbox für den diskreten Foodie. Du möchtest Yum Yum 2 Wochen lang kostenlos testen? Abonniere diesen Podcast überall und gewinne gutes Korma. Bon Appetit!